Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind in Lukas 16 stehen geblieben und kommen heute zu den Versen 19 bis 32. Da geht es um die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus. Wir wollen gleich beginnen mit dem Bibeltext. Darf ich dich bitten, Sascha, uns vorzulesen?
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.
Vielen Dank. Ich habe gesagt, die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, nicht das Gleichnis von dem reichen Mann und dem Lazarus. Warum? Erstens mal, es steht hier nicht, dass der Herr ein Gleichnis redete. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da lesen wir in Lukas 15, Vers 3: Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte. Und dann kommt ein Gleichnis in 3 Teilen: Das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn. Dann in Kapitel 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und das ist dann das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter. Also da ist es ganz eindeutig, das sind Gleichnisse. Hier steht nicht Gleichnis. Aber das ist noch kein Beweis. Denn es gibt auch Gleichnisse in den Evangelien, die eingeführt werden, ohne dass es heißt, das war ein Gleichnis. Aber wie gesagt, wenn hier stehen würde ein Gleichnis, dann müssten wir gar nicht mehr überhaupt darüber diskutieren. Aber steht nicht. Und jetzt, was ist auffällig, um zu sagen, es ist kein Gleichnis?
Es werden keine Namen genommen.
Keine Namen, also keine...
Im Gleichnis.
Keine Personennamen.
Ja.
In keinem Gleichnis werden Eigennamen verwendet, aber hier schon. Nämlich?
Der Lazarus.
Der Name Lazarus in Vers 20. Das ist nirgends sonst bei diesen Abschnitten, die als Gleichnis bezeichnet werden, kommt das nie vor. Und weiter?
Abraham,
das wäre wieder ein Eigenname, aber da kommt noch etwas dazu. Historisch bekannte Personen werden nie in Gleichnissen erwähnt. Aber hier wird eben Abraham erwähnt. Also wir haben nochmals einen Eigennamen, aber nicht nur einfach einen Eigennamen, sondern eine historisch bekannte Person, Weiter. Mose, nämlich in Vers. Ja, in Vers. Was sagst du? 29, aber noch mehr. 29, Abraham spricht, sie haben Mose und die Propheten. Und dann Vers 31 eben nochmals. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören. Also auch da wieder ein Eigenname, Mose. Und historisch bekannte Personen, nämlich Mose und die Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea und so weiter. Ja, und das macht klar, der Herr erzählt hier eine Geschichte und eröffnet damit den Vorhang gegenüber dem Jenseits. Also wir erfahren hier ganz viele Details über das Jenseits. Und zwar, der arme Lazarus, wohin kommt er nach seinem Tod? Der arme Lazarus? Ah, also in den Schoß Abrahams, Vers 22, nicht wahr? Und, ja, das sagst du schon, Paradies.
In jüdischer Sicht ist damit das Paradies gemeint, Schoß Abrahams.
Ja, also es steht nicht da, Paradies, sondern korrekt, wie du sagst, im Judentum war das ein üblicher Ausdruck für Paradies. Also man verwendet das Wort Paradies, hebräisch Pardes, und eben auch Schoß Abrahams. Gleichbedeutender Ausdruck. Also der Arme geht ins Paradies und von dem Armen wird gesagt, von dem Reichen wird gesagt, jawohl, ins Totenreich, nämlich Vers 23. Und in dem Totenreich seine Augen aufschlagend, oder Elberfelder hat gleich das griechische Wort gelassen, und in dem Hades seine Augen aufschlagend. Und dieser Ort wird aber noch weiter beschrieben, nämlich, wie wird dieser Ort hier noch genannt?
Ort der Qual.
Ort der Qual, in Vers
28.
Er sagt zu Abraham, denn ich habe 5 Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Ja, da haben wir also schon einiges. Was auffällt ist, der Arme wird gerettet, der Reiche geht verloren. Nun hat das eine ganz besondere Bedeutung in unserem Zusammenhang. Letztes Mal haben wir uns doch mit dem Problem der Pharisäer beschäftigt, die, Vers 14 sagt das hier, Kapitel 16, Vers 14, die geldliebend waren und den Herrn verhöhnten, weil er Geldliebe, den Mammon, gerade in den Versen davor, ganz massiv als Sünde, also die Liebe zum Mammon hat er als Sünde hier verurteilt. Das war deren Problem, geldliebend. Und jetzt kommt diese Geschichte mit dem reichen Mann. Und dieser reiche Mann war welcher Nationalität?
Ein Israelite.
Wo steht das, dass er ein Israelite war?
Ja, es steht nicht, dass er ein Israelite war, aber er sagt, der Vater Abraham.
In Vers?
24. In 24.
Ja, also es steht nicht, er war ein Israelite, aber er spricht im Jenseits mit Abraham und Vers 24 nennt er ihn Vater Abraham. Erbarme dich meiner. Und auch nachher kommt das nochmals, Vers 27, er sprach, aber ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Also, das ist ja die große Frage, wer ist ein Jude? Die Frage wird heute noch diskutiert und sie ist natürlich von praktischem Belang, denn das bedeutet auch, wer kann nach Israel kommen und gleich einen Pass beantragen? Und darum gibt es da eben verschiedene Definitionen. Wer ist Jude? Und die allerklarste Definition, die umfasst zwar noch nicht alle Individuen, aber den wesentlichen Teil. Ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob. Das ist ein Israelit. Ja? Und hier ist das genauso erfüllt. Er kann Abraham nennen Vater. Und der Vater Abraham nennt ihn? Ja, wo?
25.
Vers 25. Abraham aber sprach: Kind, denke daran. Natürlich Kind über Generationen. Ja? Also schon interessant, da haben wir eben einen Nachkommen aus dieser Linie von Abraham, Isaak und Jakob, und die können im Jenseits kommunizieren. Ja, Philipp, du willst was fragen?
Und zwar, wenn jetzt eine Familie, da ist ein Vorfahre ist ein Jude, der bekehrt sich, also wird messianisch, dann die Linie bleibt bestehen, aber dann kommt mal erst einmal die Vermischung rein. Aber die Linie, die bleibt bestehen bis zu seinem Enkel. Seinem Ururenkel. Und manche, die können dann sogar noch sagen, ja, die Herkunft geht dann sogar zurück bis in diesen oder jenen Stamm. Wie ist das? Könnten die jetzt auch sich als geborener Jude berufen? Auch wenn das eine große Vermischung und so.
Also du sprichst das Problem an, da stammt jemand ab aus dieser Linie mit jüdischen Vorfahren, aber durch Mischheirat gibt es da Vermischung, ja? Und ja, und das ist natürlich sehr, sehr aktuell. In Israel ist es so, wenn die Großmutter jüdisch war, dann geht das immer noch schnell, dass man den Pass kriegt. Also muss nicht die Mutter sein, kann auch die Großmutter sein. Aber das ist natürlich alles mutwillig festgelegt, wie weit zurück. Man könnte auch sagen, wir können 10 Generationen zurück gehen, und da passt man natürlich auf, dass man die Türe nicht zu weit auftut, denn das könnte eine völlige Überflutung geben. Aber im Prinzip, du kannst bei igenea.ch einen Gentest machen über die Mutterlinie, die mitochondriale DNA wird dann geprüft, und nach ein paar Wochen wirst du erfahren, wer dein Urvolk war vor 3000 Jahren. Und das kann sein, dass es dann heißt bei Philipp, jüdisch, vor 3000 Jahren. Und du kannst dann die Vaterlinie über einen Abschnitt im Y-Chromosom, und dort kann es dann sein, Germane. Ja, aber es ist dann klar, über die Mutterlinie 3000 Jahre zurück hast du jüdische Abkunft. Aber Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, hat gesagt, ein Jude ist, wer sich als Jude fühlt. Das ist auch eine Definition.
Und jetzt ist das natürlich auch so, wenn man jetzt die Herkünfte anschaut. Der eine ist dann, weil seine Mischung gibt, nur ein halber, der nächste ein Viertel, dann Achtel, das wird ja immer weniger, wenn es immer mehr vermischt wird als andere. Also es kommt wieder das Gleiche dazu, dann gibt es wieder etwas mehr dann bei den Nachkommen.
Ja, klar. Also jetzt mit jeder weiteren Generation Abstand wird das quasi immer weniger. Und darum eben an einem bestimmten Punkt macht man einen Punkt, um zu sagen, automatisch darf man Israeli werden. Aber dann gibt es eben noch andere Möglichkeiten, wie man trotzdem rankommt und gewisse Dinge geltend machen kann. Zum Beispiel gibt es dann auch Leute, die treten zum Judentum über, und dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr und so weiter. Ja, aber eben, es ging ja darum, wir wollen jetzt nicht auf Abstammung unser Thema verlegen, sondern es geht darum zu zeigen, das ist ein Israelit, dieser reiche Mann. Und der Herr spricht damit genau die Pharisäer an, die das Geld liebten. Und dieser Israelit, wie lebte er? In Saus und Braus, lebte alle Tage fröhlich, also gute Gesundheit, und in Prunk, also nicht nur einfach ein bisschen reich, sondern da ist alles ganz gediegen. Alles ganz gediegen, und wahrscheinlich, eben wenn jemand in Prunk lebt, da gibt es viel geistigen Witz und da gibt es viel Einbildung und ja, alles, was noch dazugehört. Ja, aber interessant ist, wie hieß dieser reiche Mann?
Er hat keinen Namen.
Keinen Namen. Aber Lazarus wird mit Namen genannt. Und wir wollen jetzt nicht dieses Thema aufarbeiten, das haben wir anderswo ausführlich getan. Wenn man alle Stellen über das Buch des Lebens studiert, im Alten und im Neuen Testament, dann kommt man zu folgendem Schluss. Gott hat bei der Erschaffung der Welt alle Menschen, auch die einmal später geboren werden sollten oder überhaupt im Mutterleib entstehen würden, die hat Gott ins Buch des Lebens eingeschrieben. Weil Gott möchte, dass alle Menschen zum Leben kommen, zum ewigen Leben. Aber während der Lebzeit muss ein Mensch sich bekehren. Das heißt, er muss zur Erkenntnis kommen, ich bin vor Gott ein verlorener Sünder und wenn Gott mir nicht vergibt, dann gehe ich ewig verloren. Und man muss seine persönliche Schuld Gott bekennen im Gebet und die Vergebung in Anspruch nehmen und dann bleibt man im Buch des Lebens. Aber es gibt eine ganze Reihe Stellen im Alten und Neuen Testament, die sprechen davon, dass Gott Namen von Menschen auslöscht. Und das geschieht spätestens beim Tod. Der Tod ist gewissermaßen die endgültige Linie. Ich habe das hier so versucht, das aufzuzeigen. Hier haben wir den Bereich der Erde, also während des Lebens. Und mit dem Tod, da tritt die Trennung ein. Das führt uns zur Grenze, zum Jenseits. Und das ist definitiv. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer 9, 27. Und der Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, Sünden zu vergeben auf Erden. Nicht im Jenseits. Vergebung gibt es nur hier, auf Erden. Und wer die Vergebung eben bis zum Tod nicht angenommen hat, dann ist definitiv. Aber es gibt sogar die Möglichkeit, dass man während des Lebens schon ans Ende der Gnadenzeit kommt. Ein Beispiel ist der Pharao in Ägypten, 2. Mose. Er hat 6-mal sein Herz verhärtet und beim 7. Mal heißt es, dass Gott ihn verhärtete. Und von dort an konnte er gar nicht mehr umkehren. Da war die Gnadenzeit vorbei. Das heißt, sein Name wurde ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Und das ist das Tragische hier. Ein gewisser reicher Mann. Der Herr nimmt nicht mal mehr seinen Namen auf seine Lippen. Ja?
Dieser reiche Mann geht er nicht verloren, weil er reich war.
Nein.
Er geht verloren, weil er den rettenden Glauben nicht hatte.
Ganz genau. Und das führt uns, also dieser Mann ging nicht verloren, weil er reich war an sich, sondern weil er den rettenden Glauben nicht hatte. Und der Arme wurde nicht gerettet, weil er arm war, sondern weil er den rettenden Glauben hatte. Aber es ist eben so, gerade ein bisschen nachher, in Lukas 18, da sagt der Herr Jesus, Sascha, liest du uns, nachdem der Herr Jesus da mit einem reichen Mann gesprochen hatte, Vers 23,
als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich.
Weiter.
Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.
Ja, also Reiche können auch gerettet werden. Und unsere Geschichte gibt uns auch gleich den Beweis. Wir hätten gar nicht unbedingt Lukas 18 beiziehen müssen. Unsere Geschichte gibt den Beweis, Reiche können gerettet werden. Wo?
Vers 31.
Da steht, dass Reiche gerettet werden.
Nein, aber steht, wenn Sie auch, Sie haben 29, Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen Sie hören.
Gut, aber Reiche?
Das gilt auch.
Aber jetzt der Beweis, dass ein Reiche, das gilt auch für Reiche, genau. Aber der Beweis, dass Reiche gerettet werden.
Ja. Abraham.
Abraham. Ist ja am gleichen Ort wie Lazarus. Und schlagen wir auf 1. Mose 13, Vers 2. Und zwar, er war übrigens nicht nur reich, sondern Mose schreibt, liest du, Sascha? Ja.
Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold.
Ja, er war sehr reich, aber er kam ins Paradies. Ja, also das macht diese Geschichte schon überhaupt klar. Nun, ist noch auffällig bei diesem Reichen, er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Purpur war die Farbe der Superreichen, denn diese Farbe war wertvoller als Gold. Wenn man heute Purpur kaufen will bei Creme und Pigmente in Deutschland, da kostet ein Gramm mehr als 2000 Euro. Gut, das ist der heute Handelspreis, der kann in der Antike noch etwas tiefer gelegen haben, aber es ist aber klar, diese Farbe, wenn man so viele Purpurschnecken dafür braucht, das war wirklich etwas für die Superreichen. Also das war so sein Kennzeichen, aber dann kommt dazu feine Leinwand, das war weiß. Die Farbe, die von Reinheit und Gerechtigkeit sprach. Damit hat er sich gekleidet, aber sein Leben entsprach überhaupt nicht dem. Denn Vers 20 sagt, ein gewisser Armer, aber mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, oder man kann auch übersetzen, an dessen Torweg, also so ein prunkvoller Torweg, der dann zu einem prunkvollen Haus führte. Der lag dort voller Geschwüre und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber der Reiche gibt ihm nicht. Also, wo ist diese Gerechtigkeit? Da ist jemand an seinem Torweg, der es so nötig hat, der erinnert uns natürlich an den verlorenen Sohn. Der Ausdruck begehrte sich. Können wir das nochmal aufschlagen? Lukas 15. Der verlorene Sohn war bei den Schweinetrögen angekommen. Kapitel 15, Vers 16. Liest du uns vor?
Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm.
Ja, das niemand gab sie ihm wird hier nicht wiederholt, aber die Geschichte macht es klar. Er begehrt, etwas zu bekommen, einfach das, was vom Tisch runterfällt, ja, weil der Reiche ihm eben nicht gibt. Und dann ist er eben noch dazu, also nicht nur hungrig, sondern er ist voller Geschwüre und das ist auch noch nicht genug in seinem Elend, da kommen noch die Hunde und lecken seine Geschwüre und bringen jedes Mal nochmals neue Krankheiten in die Wunden rein. Sich vorstellt, wie infektiös eine Hundezunge in den Wunden drin. Also furchtbar. Der Herr Jesus macht klar, es gibt Menschen, die haben ein furchtbares Leben hier auf Erden. Wirklich ein Elend. Und trotzdem, zeigt diese Geschichte, kann es im Jenseits völlig und für alle Ewigkeit völlig anders werden. Und wenn man diese Geschichte kennt, dann sieht man die ganze Welt mit anderen Augen. Nicht wahr? Die Menschen in dieser Welt, die sehen nur dieses Elend bei einem großen Teil in dieser Welt. Und sie denken, wo ist der gerechte Gott? Wie ist das möglich? Aber wenn sie wüssten, dass es eine Umkehrung geben kann und dann für alle Ewigkeit, dann ist das genau das, was Vater Abraham hier erklärt. Und zwar In Vers 25 liest du, Sascha.
Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt.
Jawohl. Jetzt aber wird er hier getröstet. Das zeigt uns eben vieles über das Jenseits. Er weiß immer noch, wie elendiglich sein Leben war. Auch im Jenseits. Also die Erinnerung ist nicht ausgelöscht durch den Tod und das Übergehen über die Grenze zum Jenseits. Es ist da. Und noch was, und das erstaunt, der ist immer noch traurig. Auch im Paradies. Ja, er wird getröstet. Getröstet wie man, wenn man traurig ist. Und da sagt man sich vielleicht, ja, aber ich dachte, im Himmel ist es unmöglich, dass man traurig ist. Ja, wer sagt das? In Offenbarung 5 lesen wir von Johannes, der im Himmel war und als gefragt wird, wer ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen und es zu lesen? Niemand ist würdig. Und Johannes beginnt zu weinen im Himmel. Und er wird dann getröstet. Weine nicht. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Also ist es möglich, im Himmel sogar zu weinen. Und hier wird jetzt klar gemacht, dass die Zeit nach dem Tod von Bedeutung ist im Jenseits, dass Menschen, die ein Elend erlebt haben in diesem Leben, dass die getröstet werden und dass Gott ihre, gewissermaßen ihre Tränen abwischt. Ja, Philipp?
Im zweiten Kapitel, glaube ich, von der Offenbarung, ist so das dritte, wo heißt, es werden jetzt keine Tränen, ja, 21, Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen und Tod wird nicht mehr sein. Also Gott wird jede Träne abgewischt. Also kommt er am Schluss in der Ewigkeit bei der neuen Erde.
Genau, also Offenbarung 21, ich wiederhole das, damit die vom Livestream auch was haben. In Offenbarung 21 erläuterst du, Vers 4 wird gezeigt, und zwar geht es da bereits um den neuen Himmel und die neue Erde, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Dann wird wirklich alle letzte Traurigkeit erledigt sein. Aber das zeigt uns also, dass wenn Menschen sterben, und errettete Menschen sterben, gehen sie ins Jenseits, aber die erfahren dort im Paradies Trost, Tröstung. Aber wir erfahren eben noch viel mehr. Was auch noch auffällt, Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Also, er stirbt und dann haben Engel eine Funktion. Nicht sein Körper, aber seine Seele ist gemeint, die wird in den Schoß Abrahams, das heißt ins Paradies, gebracht. Nun, schon aus dem Alten Testament wusste man aus dem Buch Prediger, können wir das aufschlagen? Prediger von Salomo, da wird das Altwerden ganz dramatisch beschrieben in den Versen 1 und folgende und schließlich der Umzug beim Begräbnis und da schließlich Vers 7. Sascha, hast du es?
Welches Kapitel?
Prediger 12, 7.
12.
Und der Staub.
Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat.
Ja, da wird klar gemacht, dass es hier eine Trennung gibt, eine Zweiteilung. Der Körper, materiell, wird zu Staub, zersetzt sich, und der Geist hier geht zu Gott zurück. Und nun ist das eigentlich eben das Entscheidende. Wir haben beim Tod einen Bereich im Diesseits und einen Bereich im Jenseits. Und zwar, wenn es gut geht, wird der Mensch, der stirbt, begraben. Und das Grab ist im Diesseits. Bei Lazarus wird das übrigens nicht gesagt, dass er begraben wurde. Ja, man kann sterben und kriegt kein Grab. Und da heißt es einfach, er starb und er wurde in den Schoß Abrahams getragen. Aber beim Reichen heißt es, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und das muss natürlich ein prunkvolles Begräbnis gewesen sein mit schönen Ansprachen. Und gleichzeitig, er ist bereits hier am Ort der Qual. Und dort zum ersten Mal gehen seine Augen auf, gewissermaßen. Plötzlich wird es ihm klar. Also der Reiche ging geistlich blind durchs Leben. Und also gleich beim Durchbrechen der Grenze zum Jenseits mit dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Die gibt es nur da, in diesem Bereich. Dort ist Ende. Aber zu spät. Dort gehen ihm die Augen auf. Und er ist da im Hades, Vers 23. Hades bezeichnet im Griechischen einfach den Zustand des Todes. Das ist das griechische Wort, das entspricht im Alten Testament dem hebräischen Wort Sheol. Und es ist so, hier haben wir also Hades, Lukas 16, 23. Dieser Ort wird bei dem Reichen genannt der Ort der Qual, Lukas 16, 28. Ein weiterer Name ist das Gefängnis. In 1. Petrus 3, Vers 19 wird von den Menschen gesprochen zur Zeit von Noah, die in der Sintflut umkamen. Und ihre Geister, die sind im Gefängnis. Und dieser Ort Gefängnis kommt auch schon im Alten Testament vor. In Jesaja, können wir das kurz aufschlagen? Jesaja 24, man nennt dieses Kapitel die kleine Apokalypse. Ein Kapitel, das ganz knapp die Endzeitprophetie zusammenfasst, der Offenbarung. Und da sollten wir lesen Vers 21 bis 23. Davor wird die große Drangsalszeit beschrieben, kommende große Drangsalszeit, der letzte Weltkrieg, und dann, Vers 21.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr...
Die gefallenen Engel, die werden dann auch eingesperrt werden in dieses Gefängnis. Das heißt, der Ort, wo die verlorenen Menschen hinkommen, das ist der gleiche Ort, wo auch die verlorenen Engel hinkommen. Und dieser Ort wird also da für die Engel auch Gefängnis genannt, wie für Menschen. Aber in Offenbarung 20, Vers 1 haben wir den Ausdruck Abyssos, das heißt Abgrund. Dort wird davon berichtet, dass am Anfang des tausendjährigen Reiches, also gerade im Anschluss an Jesaja 24, der Satan selbst, der führende gefallene Engel, wird in den Abyssos eingeschlossen werden. Und das ist, dann ist klar die Gleichung, Gefängnis gleich Abyssos. Und das ist übrigens dieser Ort, wo Gott schon vorlängst gefallene Engel, aber nur eine bestimmte Sorte, festgehalten hat. Der Judasbrief erwähnt die Engel, die die Schöpfungsordnung durchbrochen haben und Hurerei begangen haben. Davon wird in 1. Mose 6 gesprochen, von diesen Söhnen Gottes, die sich mit Menschenfrauen vermischt haben. Daraus sind diese Riesen der Urzeit entstanden, vor der Sintflut und, Mose sagt, auch nachher. Und diese Engel, die hat Gott nach 2. Petrus 2, Vers 4 hinuntergeworfen in den Tartarus. Der Tartarus, der Ausdruck war bei den alten Griechen einfach der Name für den Ort, den qualvollen Ort der Gottlosen im Jenseits. Und dieser Ausdruck wird im Neuen Testament verwendet. Ja, weil die Heiden hatten schon gewisse Ahnungen von dem, was nach dem Tod kommt. Und die Bibel bestätigt, jawohl, dieser Tartarus, den gibt es, und da sind die eingesperrt worden. Jetzt aber Jesaja 24, ist es aufgefallen, die werden eingeschlossen im Kerker, und dann heißt es, nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und Offenbarung 20 sagt, nach 1000 Jahren Friedensreich wird der Teufel nochmals aus dem Abyssos losgelassen, und er wird dann die Aufständischen im tausendjährigen Reich weltweit versammeln zum letzten Aufstand von Gog und Magog. Der wird mit Feuer vom Himmel dann vernichtet werden, dieser Aufstand. Und dann heißt es, dass der Teufel in den Feuersee geworfen wurde. Können wir aufschlagen? Offenbarung 20, Vers 10.
Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jawohl. Und damit, lassen wir aber das offen, damit wird klar, der Feuersee, eine andere Bezeichnung für die Hölle, ist eben nicht das gleiche wie dieser Ort der Qual, das Gefängnis, der Hades. Sondern das kommt erst nachher, erst in der Zukunft. Also es ist sehr wichtig, weil die Luther-Übersetzung, die alte Luther, hat eben Hades ständig übersetzt mit Hölle. Und das war natürlich irreführend. Dann meinte man, aha, ein Gottloser, er stirbt und dann kommt er in die Hölle. Nein, sagt die Bibel, er kommt in den Hades. Die Hölle kommt erst nachher. Und darum liest du uns weiter, Sascha, in Offenbarung 20, Vers 11.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Jawohl. Der große weiße Thron, nach dem tausendjährigen Friedensreich. Und sieht man jetzt, was da steht in Vers 11? Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das ist der Moment, wo Gott nach 2. Petrus 3 dieses Universum auflösen wird. Es heißt sogar, die Elemente werden im Brand aufgelöst werden. Vor 2000 Jahren wusste man noch nicht, was Kernspaltung bringt an entfesselter Energie, aber Petrus beschreibt das. Die Elemente werden aufgelöst, Himmel und Erde werden im Feuer aufgelöst werden. Das ist dieser Moment, wo die Erde entflieht und auch das Weltall, der Himmel, und die Menschen, die verlorenen Menschen, die begraben waren, oder im Meer versenkt wurden, auf einer Schiffsfahrt, wo sie gestorben sind, konnte man sie ja nicht konservieren früher, da hat man sie ja über Bord geworfen. Das Meer gibt sie her und der Hades gibt sie her. Das heißt, die werden auferstehen aus dem Hades heraus, und nach dieser Gerichtsverhandlung, wo der Sohn Gottes, Johannes 5 sagt, dass der Vater das ganze Gericht dem Sohn übergeben hat. Also der sitzt hier auf dem weißen Thron, das ist der Sohn Gottes. Und sein Gesicht ist so schrecklich, dass das ganze Weltall vor ihm flieht. Ja, das heißt, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde gefunden. Das heißt also, dieser Ort ist nicht ein Ort auf der Erde. Hat mit der Erde gar nichts zu tun. Aber die erscheinen alle von Kain, alle Gottlosen werden auferstehen. Aus dem Hades wird die Seele genommen und der Körper wird auch auferweckt werden, wieder vereinigt. Das ist Auferstehung, dass die Seele im Jenseits, der Geist im Jenseits mit dem Körper wieder vereinigt wird und in die Hölle kommen nur ganze Menschen, nicht Seelen oder Geister, sondern mit Körper. Und darum steht das in Matthäus, schlagen wir auf, 10. Da sagt der Herr Jesus, dass man sich vor bösen Menschen nicht fürchten soll, aber vor dem lebendigen Gott. Matthäus 10, 28.
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle.
Sieht man das? Seele und Körper, Seele und Leib. Aber eben der Reiche, der wurde begraben, prunkvoll, und da in seinem Grab, aber die Seele und der Geist gingen in den Hades. Aber das ist noch nicht die Hölle. Die Hölle braucht die Auferstehung. Da wird eben Seele und Körper in die Hölle geworfen. Und jetzt schauen wir uns da noch mehr Details an in Lukas 16. Aber dieser Mann im Hades, eben nicht in der Hölle, leidet bereits Qualen. Er sagt in Vers 24, ich leide Pein in dieser Flamme. Es ist ein Ort der Qual, aber es ist noch nicht die Hölle. Es ist eben ein Gefängnis, wo die verlorenen Menschen warten auf das endgültige Gericht. Aber es ist bereits eine Qual. Und zwar so schrecklich, dass der Reiche, er drückt sich eben noch so aus, wie man sich körperlich ausdrückt. Ja? Er sagt, ich habe Durst. Und Lazarus soll doch bitte kommen und seinen Finger in Wasser tauchen. Ja, der ist wirklich mit wenig zufrieden. Unglaublich. Einer, der so im Prunk gelebt hat. Und jetzt wäre er zufrieden mit ein paar Tropfen Wasser. Die entsprechen diesen Brosamen, die vom Tisch des Reichen für Lazarus runtergefallen sind. Aber schon eigenartig. Ausgerechnet Lazarus soll kommen. Der nie Barmherzigkeit erlebt hat von ihm, der soll jetzt Barmherzigkeit zeigen. Und das Interessante ist, Lazarus wird völlig abgeschirmt. Lazarus muss nicht einmal mit ihm sprechen. Das macht alles Vater Abraham. Das ist schon interessant. Und interessant, das zeigt uns, im Jenseits gibt es Kommunikation zwischen hier, dem Gefängnis, und dem Paradies. Die können miteinander sprechen. Aber nicht einfach alle mit allen. Lazarus muss gar nicht sprechen. Aber es zeigt uns, die Möglichkeit ist da, dass man vom Paradies kommunizieren kann und von hier auch kommunizieren kann. Aber Lazarus, der wird getröstet, der muss mit dem allem nichts mehr zu tun haben. Und übrigens, Schoß Abrahams. Der Ausdruck ist ja schon eigenartig, ja? Was haben sich die Schwarzen in Amerika gedacht, wenn sie gesungen haben, Rock my soul in the bosom of Abraham. Wiege meine Seele im Schoß Abrahams. Nun, wir verstehen diesen Ausdruck in Johannes 13 bei dem letzten Passa. Da ist ja der Herr und seine Jünger an Tischen, sind sie auf Matten gelegen. Am Passa, da haben die Rabbiner gesagt, seit dem ersten Jahrhundert vor Christus, am Passa soll man nicht am Tisch sitzen, sondern liegen. Denn damals haben die Römer, als sie 63 vor Christus nach Israel eingemarschiert waren, haben sie diese Sitte gebracht, dass man zu Tische liegt. Typischerweise an einem Triklinum, so ein dreiteiliger Tisch, und dann entlang des Tisches die Matten. Und also man liegt auf Matten. Und das waren aber die reichen Römer. Und die Rabbiner haben gesagt, an Passa soll man eben so essen wie die Reichen, denn das Passa spricht davon, wir waren Sklaven in Ägypten, aber wir sind frei geworden. Und so hat der Herr das auch so gemacht. Aber wir wissen, dass aus Johannes 13, dass Johannes so lag am Tisch Kennt ihr das? Kopf aufgestützt und vom Triclinium hat man genommen, was es zu essen gab. Und wenn Johannes mit dem Kopf ein bisschen zurückging, kam er an die Brust Jesu. Darum heißt es, er lag im Schoß Jesu. Das ist ein Ausdruck, um zu sagen, Tischgemeinschaft haben. Und jetzt versteht man natürlich auch in Johannes 1, Vers 18, wenn dieser Johannes, der so im Schoß Jesu gelegen hatte, geschrieben hat, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Er beschreibt den ewigen Sohn im Schoß des Vaters. Das hat nichts zu tun mit der Vorstellung von einem Schoßkind, sondern das drückt aus, dass zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn war von Ewigkeit her eine wunderbare Gemeinschaft. So wie der Herr Jesus in Johannes 17 sagt, verherrliche mich, als Mensch sagt er das, verherrliche mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Vor Grundlegung der Welt. Ja, und das muss man vor Augen haben, diese Passa-Szene, um zu verstehen, was das heißt im Schoß. Und im Schoß Abrahams bedeutet, dass man im Paradies mit dem geretteten Reichen Vater Abraham wird Gemeinschaft haben. Also die Erlösten werden untereinander Gemeinschaft haben, aber es ist ein Ort der Glückseligkeit, darum wird er auch genannt, das kann es schon mal geben, Paradies. Lukas 23, Vers 43, da sagt der Herr Jesus zu dem Schächer am Kreuz, der noch im letzten Moment eine Umkehr erlebt hatte, und wirklich zugegeben hat, wir haben verdient, was unser Taten wert war, aber dieser ist unschuldig. Der kam zum Glauben an den Messias Jesus und der Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. An diesem Ort der Glückseligkeit. Und das Schöne ist, er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist noch schöner als Schoß Abrahams. Das ist schon was Besonderes. Man wird die Lieben wiedersehen. Und auch solche aus früheren Generationen. Aber Paradies bedeutet mit mir, das heißt mit Christus in der Herrlichkeit sein. Und darum sagt der Apostel Paulus in Philipper 1, können wir es aufschlagen. Ja, Philipper 1, Vers 20 am Schluss, da sagt er, dass er möchte, dass Christus durch sein Leben verherrlicht wird, durch Leben und auch durch Tod. Und dann liest du uns Vers 21.
Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn.
Das Sterben ein Gewinn. Ja, wie geht das? Ja, weiter. Vers 23.
Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen.
Also, der Apostel Paulus sagt, bleiben im Fleisch, hier auf Erden, ist wichtig wegen seinen Aufgaben, wegen seines Dienstes an den Gläubigen. Aber er hätte Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und man kennt ja diese Irrlehre. Die Adventisten haben diese Irrlehre, die Zeugen Jehovas und auch andere, die sagen, mit dem Tod hört die Existenz der Seele auf. Und das ist überhaupt nicht wahr. Denn der Apostel Paulus sagt, es ist weit besser, sterben und bei Christus zu sein. Und also nichts von einem Seelenschlaf. Gerade kürzlich habe ich einen solchen Irrlehre-Kommentar gelesen zu Lukas 16, der sagt, man muss natürlich aufpassen, dass man das Ja nur als Gleichnis versteht und Ja nicht wörtlich nimmt, was da steht. Denn nach dem Tod gibt es kein Bewusstsein mehr. Also das ist alles eigentlich eben nicht so, wie es da steht. Und dann sagt er so gescheit, ein deutscher Kommentar, da sagt er, und überhaupt, da steht doch in Lukas 16, Vers 22 am Schluss, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und dann sagt er, vom griechischen Text her kann man das so übersetzen, und wurde begraben in den Hades hinein. Punkt. Und was machen Leute, die nicht Griechisch können? Das ist so hinterhältig. Und in Wirklichkeit im griechischen Text, und das ist nicht eine Frage von den oder den Manuskripten, das ist eine eindeutige Sache von den griechischen Manuskripten her, da heißt es, er starb, aber auch der Reiche, und wurde begraben. Und in dem Hades, so geht es weiter. Also man kann unmöglich einfach den Punkt versetzen, dann würde es nämlich heißen, und wurde begraben und in dem Hades. Nein, das geht gar nicht. Wirklich ein neuer Satz. Er wurde begraben und in dem Hades, seine Augen aufschlagend. Und überhaupt, dieser Irrlehrer sagt dann, der Hades, das sei das Grab. Hier. Ja, aber im Grab schlägt niemand mehr die Augen auf. Ja? Also macht sie je nachdem noch vorher zu, ja? Aber im Grab schlägt niemand mehr die Augen auf. Nein, er wurde begraben. Das Grab, das ist wirklich, das ist die Stille. Und, aber da gibt es Aktivität. Da gibt es Bewusstsein. Da gibt es sogar Kommunikation mit der anderen Seite. Und jetzt ganz wichtig, der Ausdruck Sheol im Alten Testament wird verwendet für das Grab und für das Jenseits. Na, komisch, ja? Nein, ist nicht komisch. Weil im Tod, im Bereich des Todes, sind wir zweigeteilt zwischen Diesseits und Jenseits. Weil wir haben eine Komponente, die im Diesseits bleibt, das sind die Atome unseres Körpers und die Verwesen. Aber die Atome werden nicht aufgelöst, die bleiben alle. Und der Herr der Atome wird sie alle einmal auferwecken. Das ist kein Problem. Früher haben die Atheisten gedacht, falls doch was wäre, ich lasse mich kremieren. Oh, die haben aber noch nichts gehört von moderner Chemie. Bei der Verbrennung geht kein einziges Atom verloren. Natürlich, ich bestehe aus ziemlich viel Wasser und das würde, wenn ich in einem Autounfall sterben und verbrennen würde, dann würde das verdampfen. Aber kein einziges H2O-Molekül wäre verloren. Und dann natürlich, was übrig bleibt, ist sehr viel Kohlenstoff. Ja, weil wir haben auch ziemlich viel Kohlenstoff, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber eben, die Atome bleiben erhalten und der Herr der Atome wird sie einmal auferwecken. Also, das wird auch in Hesekiel 31, 16 ist es ganz klar, Sheol bezeichnet dort das Grab im Diesseits. Und in die griechische Übersetzung, die übersetzt eben Sheol mit Hades. Und darum haben wir im Neuen Testament Hades für diesen Ort. Aber jetzt wird es noch interessanter. Der Ausdruck wird auch benutzt fürs Paradies. Hades. Denn in Psalm 16, Vers 10, das ist der messianische Psalm auf den Herrn Jesus hin, dort hört man die Stimme des Messias, der sagt, du wirst nicht zulassen, dass mein Körper die Verwesung sehe und wirst meine Seele nicht dem Sheol, in dem Sheol lassen. Und das wird zitiert im Neuen Testament durch Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 27. Und da haben wir die Übersetzung von Sheol, Hades. Aber der Jesus ging nicht an den Ort der Qual, sondern er sagt dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber dieses Paradies wird eben auch genannt Hades. Und man muss wissen, Hades, das griechische Wort, wenn man den Ursprung erforscht, ist eigentlich Alpha Privativum, also ein Alpha, das etwas Negatives sagt, wie anormal, ist nicht normal. Atonal ist nicht in Tonarten geschrieben. Und Aides ist der Unsichtbare. Der Hades ist der unsichtbare Bereich. Das drückt das Wort in erster Linie mal aus. Und das wird gebraucht eben für den Ort der Verlorenen, wie den Ort der Erlösten. Und darum eben wird das auch auf den Herrn Jesus angewendet, Hades. Die Seele wird nicht im Hades bleiben. Man kann also sagen, Hades, Sheol, ist der allgemeine Ausdruck für den Tod. Im Diesseits, das Grab oder beim armen Lazarus einfach da, wo er dann verwest ist. Ja? Aber das ist da im irdischen Bereich, im Diesseits. Und im Jenseits ist Hades, Sheol, das Jenseits. Aber für die Erlösten, die die Frieden mit Gott hatten, als sie starben, die kommen in das Paradies und die anderen kommen an den Ort der Qual ins Gefängnis. Und dann werden plötzlich die Ausdrücke klar. Und dann wird auch klar, warum in Offenbarung 6, da sieht Johannes Seelen von Märtyrern im Himmel. Und zwar beim Altar. Können wir das kurz aufschlagen? Offenbarung 6, beim fünften Siegel. Liest du, Sascha? Offenbarung 6, Vers 9.
Vers 8, oder?
Vers 6. Nein, 6, Vers 9. Und als es das...
Ja. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um das Wort des Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten.
Aha, also sie sind da im Himmel beim Altar. Ja, Offenbarung 11, Vers 19 sagt nämlich, im Himmel gibt es einen Tempel Gottes. Kann man es aufschlagen? Und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Also die sind da beim himmlischen Tempel. Darum habe ich das auch hier hingeschrieben. Das Paradies ist auch der Tempel im Himmel. Und diese Märtyrer, die geschlachtet sind, sind genau am Schlachtort im Himmel. Beim Altar, aber sie sind bei vollem Bewusstsein. Die können beten. Und die werden gesehen von Johannes. Also ich habe noch nie eine Seele gesehen. Ja? Aber im Jenseits ist es möglich, Seelen zu sehen. Die haben eine Erscheinungsform dort und die werden sogar Priestergewänder anziehen. Ja?
Ja, das wollte ich gerade wissen. Ich wollte fragen, ob man Seelen sehen kann.
Ah, ob man Seelen sehen kann? Und schon ist es beantwortet. So schnell geht das manchmal. Ja, und in Offenbarung 15 sieht man auch wieder Märtyrer. Die werden auch im Himmel beschrieben, und zwar bei dem gläsernen Meer. Das ist das Waschbecken, gerade beim Altar. Und die haben Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Also 5. Mose 32 und 2. Mose 15. Das waren übrigens die Lieder, die man im Tempel in Jerusalem immer am Sabbat gesungen hat. Die sind also nach der Verheißung in Hebräer 4, Vers 8 eingegangen in die Sabbatruhe, die noch bleibt für das Volk Gottes. Die machen Musik und singen. Also, es ist nicht ausgelöscht sein. Natürlich ganz schlau. Die Zeugen Jehovas, die haben ja eine systematische Bibelverfälschung gemacht von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und was machen sie da? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die machen, ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein. Also die glauben, nach dem Tod ist kein Bewusstsein mehr da und es gibt dann die Auferstehung, dann kommt man wieder zu Bewusstsein. Aber erstens mal, im Ernst, wer sagt jemand anderem, am gleichen Kalendertag, ja, sieht man sich, heute sage ich dir. Also das sagt keiner. Also, heute wirst du mit mir im Paradies sein, das macht Sinn, ja? Und jetzt ist noch etwas. Dieser Schächer am Kreuz, der sagt dem Herrn Jesus, gedenke meiner, wenn du in deinem Königreich kommst. Er sagt damit aus, dieser Gekreuzigte, das ist der Messias, der einmal kommen wird als König der Welt. Der glaubte also schon, dass es weitergeht. Der Messias wird auferstehen, wie das Jesaja 53 andeutet. Er wird auferstehen und dann einmal die Weltherrschaft übernehmen. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr Jesus geht auf jeden dieser drei Punkte, die ich versucht habe so zu betonen, ein. Er sagt ihm nämlich, können wir es aufschlagen, Lukas 23, Vers 24, Lukas 23, Vers 43. Der Jesus geht auf das ein, wenn du in deinem Reich kommst, also mal weit weg in der Zukunft. Da sagt er, nein, heute. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, nicht wenn ich im Reich komme. Und er sagt, nicht im Reich, sondern im Paradies. Und er sagt, nicht nur ich werde an dich denken, so von weit weg, ja, sondern heute wirst du mit mir, in enger Gemeinschaft mit mir, im Paradies sein. Dann macht das Wort Gottes so tiefen Sinn. Da sind eigentlich drei Punkte drin und drei Punkte werden darauf geantwortet. Ja?
Paulus sagt selber in 2. Korinther 12, dass er entrückt worden ist in den Himmel.
Ja.
Da sieht man, also ins Paradies wird dort sogar noch gesagt. Oder?
Genau, der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 2, er wurde entrückt in den dritten Himmel. Und dann sagt er parallel, er wurde entrückt ins Paradies. Und daraus folgt, also der Schoß Abrahams, eine jüdische Bezeichnung für das Paradies. Aber das Paradies ist nach 2. Korinther 12 das gleiche wie der dritte Himmel. Und das ist das gleiche wie der Scheol nach Psalm 16 oder der Hades nach Apostelgeschichte 2. Und das ist der Ort des Tempels. Ja, denn wir haben ja die Seelen gesehen beim Altar, nicht wahr? Und Tempel, das ist das gleiche wie das Haus des Vaters. In Johannes 14, an diesem Vorabend der Kreuzigung, sagte Herr Jesus, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja, dieser Ausdruck, Haus meines Vaters, das haben die Jünger schon gehört. In Johannes 2 sagt der Herr Jesus, als er den Tempel reinigt, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er nennt den zweiten Tempel in Jerusalem das Haus meines Vaters. Und jetzt in Johannes 14, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und die Jünger merken, jetzt spricht er vom himmlischen Tempel. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen auf das, wo ich bin. Auch ihr seid. Also, der Tempel, das ist das Haus des Vaters. Das ist das Gleiche. Und das ist eben das Gleiche wie der Hades, wie der Scheol, wie der dritte Himmel, wie das Paradies, Schoß Abrahams. So kann man mit einer Stelle mit die andere verknüpfen und dann wird alles klar. Und da haben wir eben gesehen, da gibt es auch eine Verknüpfung, wie man diese Begriffe Hades, Ort der Qual, zusammenführen kann. Und das ist das Gefängnis. Und das Gefängnis ist eben auch der Ort, wo die Engel hineinkommen, Abyssos, und das wird auch genannt Tartarus. Aber eben, das ist für die Verlorenen noch zukünftig. Das Zukünftige genannt, Markus 10, Vers 43, Hölle. Oder Offenbarung 20, Feuersee. Matthäus 25, Vers 46, ewige Pein. Und in Hebräer 6, Vers 2, das ewige Gericht. Und übrigens, das ist nicht das Wort Aion, das Lieblingswort der Alphasöhner. Aion heißt nämlich Ewigkeit oder Zeitalter, ist zweideutig. Aber hier haben wir das Wort Aionios, das Adjektiv, und das ist nicht zweideutig. Das heißt immer ewig. Und hier in Matthäus 25, 46, im gleichen Vers sagt der Herr Jesus, diese werden in das ewige Leben gehen und diese in die ewige Pein. wenn die ewige Pein nicht ewig ist, dann ist das ewige Leben auch nicht ewig. Weil es ist im gleichen Vers, ist das Aionios. Und in 2. Korinther 4, ganz am Schluss, sagt der Apostel Paulus, indem wir nicht auf das sehen, was zeitlich ist, sondern auf das, was Aionios ist. Das nennt man in der Sprachwissenschaft eine Opposition von Begriffen in einem Satz. Zeitlich und Aionios. Wenn wir nicht wüssten, was Aionios heißt, dann können wir es herausfinden. Das Gegenteil von zeitlich. Was ist nicht zeitlich? Ewig. Und darum, das ist klar, das ist die ewige Bestimmung. Aber für die Erlösten, die warten jetzt im Jenseits, die Seelen, der Geist, die warten auf die Auferstehung des Körpers. Und das wird stattfinden bei der Entrückung der Gemeinde nach 1. Thessalonicher 4. Da wird der Körper auferweckt und mit der Seele und dem Geist wieder vereinigt und sie werden entrückt in die Herrlichkeit. Wohin? An den gleichen Ort. Ins Paradies. In den Schoß Abrahams, dritten Himmel. Und ins Haus des Vaters, in den Tempel, ins himmlische Jerusalem. Was habe ich ausgelassen? Ich habe nicht mehr gesagt Sheol. Natürlich ist es der gleiche Ort. Sheol bezeichnet aber eben für Menschen den Ort im Zustand, wo sie gestorben sind, wo der Körper im Grab ist und nur die Seele da ist. Dann ist das für sie nicht mehr Sheol und nicht mehr Hades. Und noch eine Erklärung. Warum wird bei den Engeln nie gesagt, dass die in den Hades gekommen sind, sondern in Abyssos, in den Tartarus? Weil Engel nicht sterben können. Engel können nicht sterben. Und darum heißt es in Hebräer 2, dass der Herr Jesus gekommen ist, um für Menschen zu sterben. Und darum heißt es dort, er hat sich unter die Engel erniedrigt, wegen des Leidens des Todes. Für eine kurze Zeit. Der Herr Jesus, der ewige Sohn, wurde wirklicher Mensch, damit er für Menschen sterben konnte. Und indem er in den Tod gegangen ist, hat er sich sogar so tief erniedrigt für kurze Zeit, tiefer als die Engel, weil die nicht sterben können. Und darum wird dieser Ort für Engel genannt Abyssos oder Tartarus und nie Hades. Aber es ist der gleiche Ort. In Römer 10 wird übrigens das Wort Abyssos auch gebraucht als paralleles Wort für Hades. Ja. Also da sieht man, Gott benutzt in seinem Wort die Ausdrücke ganz genau und präzise. Und unsere Aufgabe ist es eben, die zu verknüpfen, zu verbinden und die Unterschiede zu sehen. Und dann wird es so plastisch. Ja, Patrick?
Ich habe verstanden, oben geht es ja um die Auferstehung gemäß der Entrückung, gemäß Thessalonicher 4. Und unten ist es aber die Auferstehung am Ende des tausendjährigen Reiches zum ewigen Gericht.
Genau, also ich habe diesen Unterschied hier gemacht. Hier geht es um die Entrückung, wo die Erlösten, übrigens auch die Erlösten des Alten Testaments, da auferstehen werden, zusammen mit denen aus der Gemeinde. Und für die Verlorenen gibt es auch eine Auferstehung, aber die ist zu einem anderen Zeitpunkt, wie du gesagt hast, nach dem tausendjährigen Friedensreich. Und das ist die Auferstehung zum Gericht. Und diese Auferstehung wird genannt an anderen Stellen die Auferstehung zum Leben. Also eine schreckliche Auferstehung und das eine glückselige Auferstehung. Es gab noch eine Frage, die ich, glaube ich, übersehen hatte. Hat es noch, aber ganz kurz, weil wir haben schon die Zeit überschritten.
Sonst können wir es auch lassen. Ich weiß, wie lange es geht. Es geht eigentlich darum, bei dem, wo der Herr gestorben ist, die Gräber sich öffnen. Das ist ja nicht eine Auferstehung. Was war das genau?
Ah, ja, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir noch diese Auferstehung der Heiligen im Moment des Todes des Herrn Jesus in Matthäus 27 eingehen würden. Auch sehr interessant, aber mir war wichtig, dass heute Abend eben diese Ausdrücke, dass da Klarheit kommt. Und nicht einfach, dass man das nur so weiß, sondern dass man sich freuen kann. Und auch sich freuen kann für die, unsere Lieben, die den Herrn kannten und gehen mussten. Vor kurzem war ich an einer Beerdigung und dann so im Nebensatz sagt einer, ja, und war ein wirklich Gläubiger. Ja, ich denke, dass es ihm jetzt auch besser geht. Was ich denke. So ein bisschen unsicher. Nein, die Dinge sind ganz klar in Gottes Wort offenbart. Wir können uns freuen für die gehen durften. Und ich mag mich erinnern, kurz bevor meine Mutter starb, habe ich hier nochmals vorgelesen aus Offenbarung 15, die Überwinder am gläsernen Meer mit den Harfen, und sie singen das Lied Moses und des Lammes. Und dann hat sie gesagt, es ist so herrlich, man kann es sich nicht vorstellen, wie das sein wird. Und ich habe mich so viele Jahre mit dem Tempel auseinandergesetzt, weil der Tempel ja ein irdisches Abbild ist in Jerusalem vom himmlischen Tempel. Und jetzt durfte sie das Original vor mir sehen. Ja, und nicht nur diesen himmlischen Tempel, sondern auch, das habe ich noch nicht erwähnt, das himmlische Jerusalem, Hebräer 12, 22. Das ist eine wirkliche Stadt, die Gott im Himmel gebaut hat. Eine herrliche Stadt. Das ist eine Stadt mit goldenen Gassen und so weiter. Und das ist so fantastisch gebaut. Und das durfte sie auch sehen. Und ich weiß noch, als ich einen Freund beerdigt hatte, es war ein gläubiger Türke, ein Evangelist, und er war früher Ältester in der Gemeinde da, und der Herr hat ihn mit 50 weggenommen. Aber dann konnte ich an der Beerdigung darüber sprechen, dass Münir jetzt diese herrliche Stadt sieht. Auf die freue ich mich, ja? Wenn ich in Singapur spazieren gegangen bin. Ah, diese. So, ja? Aber ich meine, das himmlische Jerusalem wird ja in seinen Dimensionen beschrieben, wo es um das bildliche Beschreibung der Gemeinde geht in Offenbarung 21, das neue Jerusalem. Aber das zeigt uns, wie das ist mit diesen Mauern. 12.000 Stadien hoch, über 2.000 Kilometer hoch. Und würfelförmig, auch über 2000 Kilometer breit. Wenn man das auf Amerika, USA, das geht nicht, man muss bis nach Kanada hinaufgehen. Es ist unglaublich, aber wichtig, das wird so fantastisch sein, wenn wir einmal in die Herrlichkeit eingehen, in diese Gassen und eben in diesen himmlischen Tempel und bis ins Allerheiligste hinein zum Thron Gottes. Aber was wäre der Himmel und all seine Herrlichkeit ohne den Herrn Jesus? Er ist das Zentrum, das Lamm in der Mitte des Thrones. Er wird das Zentrum sein, das unsere Herzen eben ergreifen und überwältigen wird. Aber trotzdem, Gott wollte einen so herrlichen Himmel machen. Und Hebräer 11 spricht übrigens nicht nur über diese Stadt, die auch schon Abraham erwartete, sondern es wird dort auch gesprochen über das himmlische Vaterland. Das himmlische Vaterland, die himmlische Stadt, der himmlische Tempel. Und so weiter und so fort. Also, haben wir Grund, uns zu freuen. Und es ist ein Ansporn, um für all unsere Lieben, für all die uns auf dem Herzen liegen, eben zu kämpfen, dass die nicht dahin kommen. Es gibt ein zu spät, der reiche Mann realisiert das. Und er sagt, Abraham, Vater Abraham, schick jemanden aus den Toten. Sie haben Moses und die Propheten. Sie sollen diese hören. Nein, Vater! Jetzt widerspricht er auch im Jenseits. Ja? Der hat Gott widersprochen, schon im Leben. Da geht's weiter. Nein, Vater Abraham! So eine Frechheit. Vater Abraham sagt, nein, sie werden nicht glauben. Und darum muss man überhaupt nicht darauf hören, wenn Leute erzählen, oh, der war da ein paar Minuten tot und jetzt ist wieder gekommen und jetzt muss er der Welt... Nein, das Wort Gottes sagt, wenn einer von den Toten kommt, werden sie auch nicht glauben. Das ist nicht seine Art. Sie haben die Bibel, das reicht. Das hat Vater Abraham gelehrt und da muss niemand sagen, nein. Aber der Reiche sagt, meine Brüder, ich habe 5 Brüder, die dürfen nicht hier hinkommen. Da denke ich manchmal an solche, die man gekannt hat, die gottlos gestorben sind. Und jetzt würden sie sagen, wenigstens noch die anderen warnen. Ja, gut, aber das müssen wir machen. Das ist nicht die Aufgabe der Toten, sondern es ist die Aufgabe der, die jetzt noch im Leben stehen. Ja, wollen wir hier schließen.